Erst ein erfolgreiches Offline-Business, dann ein extrem erfolgreiches Online-Business und dann fast in die Privatinsolvenz gerutscht. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Heute habe ich Traumatherapeutin und Spiegel-Bestseller-Autorin Kati Brunet bei mir im Next Move Podcast zu Gast. Kati ist vor circa einem Jahr durch eine richtig schwere Zeit in ihrem Online-Business gegangen. Durch einige schwierige Entscheidungen, die sie treffen musste und einige sehr ungünstige Umstände, wäre sie beinahe in die Privatinsolvenz gerutscht. Ich finde absolut bewundernswert, wie Kati mit dieser ganzen Situation umgegangen ist, wie sie es geschafft hat, sich auch selbst zu regulieren. Und ich finde, dass ihre Geschichte unglaublich viele Learnings bereithält, wie man mit Krisen und Rückschlägen im Business umgehen kann, und wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch.
Kati, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich unser Gespräch anfangen soll. Wir haben uns ja kennengelernt in Budapest auf einer Mastermind vor ein paar Monaten mittlerweile schon. Mhm. Und da hast du eine sehr persönliche Geschichte geteilt und ich habe dich dann gefragt, ob du das im Podcast bei mir nochmal erzählen magst, weil ich einfach glaube, dass man super viel aus deiner Geschichte lernen kann, was Umgang mit Krisen, mit Rückschlägen betrifft, oder ob wir das überhaupt so nennen wollen, ist ja schon mal die Frage, aber ich glaube, viele würden das erstmal so einschätzen im ersten Moment, und ich fand das einfach sehr bewundernswert, wie du umgegangen bist mit der ganzen, was dir passiert ist. Und ich überlege gerade, wie holen wir jetzt die Hörerinnen und Hörer und die Zuschauerinnen und Zuschauer da am besten ab. Ich würde vorschlagen, wir starten vielleicht mal mit der Frage: Du bist ja Traumatherapeutin, du bist Spiegel-Bestseller-Autorin, du hast schon seit vielen Jahren ein Online-Business. Wie lange hast du denn Online-Business eigentlich schon? Du hast ja, glaube ich, davor auch schon ein normales Business gehabt, ein Offline-Business gehabt.
Ja, was ist schon normal?
Ja, genau.
Kann ich gar nicht ganz genau sagen, weil ich irgendwie immer schon ein Teil selbstständig war, seit der 7. Klasse eigentlich. Mhm. Habe ich immer schon Nachhilfe gegeben. Und so mit den Workshops etc., das hat spätestens 2006 angefangen. Da habe ich schon Workshops gegeben. Ich hatte eine Computerschule früher, also ich bin in meinem ersten Beruf Diplom-Mathematikerin und Informatikerin und habe Computerunterricht gegeben, habe dann, als ich mein erstes Kind bekommen habe, ein Bildungszentrum gegründet, wo es verschiedenste Kurse gab für Eltern, alle mit Kinderbetreuung. Und da war ich dann auch vor Ort selbstständig mit eigenen Räumlichkeiten und habe dann parallel zu meinem Praxisaufbau und den ganzen therapeutischen Ausbildungen habe ich immer schon Workshops vor Ort gegeben, also ganz viele im Kontext Schule. 2015 zum Beispiel, als die erste Fluchtwelle quasi in Deutschland ankam, habe ich ganz viele Workshops zum Thema Nervensystem und Trauma für Lehrkräfte von Willkommensklassen gegeben und habe das dann immer weiterentwickelt. Dann kamen irgendwann die SOS-Übungen dazu, über die reden wir vielleicht später noch kurz, weil die durchaus ein hilfreiches Tool auch für mich waren. Und und dann kam eben Corona, wo ich mir dachte, aha, Stressregulation, das ist ja etwas, was ich jetzt nicht mehr vor Ort machen kann. Und das würde sich aber, also es bietet sich irgendwie an, es könnte Bedarf geben.
Also im März, und war das so?
Im März 2020, ja, hat sich so rausgestellt.
Ach, tatsächlich.
Genau. Mhm. Und dann bin ich damit online gegangen.
Mhm. Okay, also in der Corona-Zeit online gegangen, klassischerweise, wie viele ja in der Zeit.
Ganz genau. Ja.
Okay.
Instagram-Account gemacht, Webseite neu gemacht, Online-Kursbereich.
Mhm. Okay, und dann lief das ja ziemlich gut eigentlich eine ganze Zeit lang, ne?
Ja, genau. Also ich hatte dann die ersten MitarbeiterInnen, die mich dabei unterstützt haben. Das war auch anders als vorher. Also vorher habe ich das alles alleine gemacht und dann kamen die ersten MitarbeiterInnen für technische Sachen. Also einfach, weil ich hatte Praxisauslastung 120%, habe das neue Business aufgebaut, hatte zwei Kinder im Homeschooling. Wir waren in Quarantäne.
Mhm.
Weil wir ganz früh Kontaktpersonen waren, ohne dass da noch irgendwelche Tests existierten.
Ja.
Das heißt, mein Tag hatte gefühlt 48 Stunden. Und da habe ich mir dann, habe ich mich das erste Mal getraut, auch um Hilfe zu bitten.
Ja.
Das war auch ein Prozess.
Mhm.
Und das hat ganz gut funktioniert. Und nach der Corona-Krise kam dann der Ukraine-Krieg, erst kam die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal 21, wo wir aktiv geworden sind, um die SOS-Übungen und Kinderbücher, die ich geschrieben habe, dort in die Region zu bringen. Habe dort viel Spenden eingesammelt, um Bücher dorthin schicken zu können. Dann kam der Ukraine-Krieg, wo wir das Gleiche nochmal mit den Büchern auf Ukrainisch gemacht haben. Und dadurch haben wir mehr Bekanntheit bekommen. Was heißt, wir haben auch viel mehr Aufwand dann gehabt, weil viel mehr Anfragen kamen, viel mehr Teilnehmende in Workshops, die wir angeboten haben. Und damit ist das Team dann immer weiter gewachsen. Und ja, wie das eben auch bei so vielen Selbstständigen oder Solo-Selbstständigen ist, ist, ah ja, hier mal jemanden mit 10 Stunden und da mal jemanden mit 15 Stunden. Mhm. Und dann hatte ich auf einmal 9 Leute mit zwischen 10 und 20 Stunden bei mir im Team, was toll war, mit so vielen tollen Menschen zusammenzuarbeiten. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, oh, das ist ganz schön krass, wenn wir alle nur 10 Stunden arbeiten. Mhm. Wann gibt es Schnittmengen etc.? Und so, dass es da Umstrukturierungen gab und es im Endeffekt 5 Festangestellte waren mit zwischen 20 und 35 Stunden.
Plus dann noch 4 Freelancer quasi.
Genau, plus einige FreelancerInnen, die wir im Hintergrund dann bei Bedarf anfragen konnten. Mhm.
Und nur um da mal eine Größenordnung zu geben, für die, die dich jetzt nicht kennen, das war schon, glaube ich, mehrfach 6-stelliger Jahresumsatz dann auch in dieser Zeit, ne? Weil ich meine, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, also das muss ja irgendwo alles herkommen. Und ich finde, du hast auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt gerade gesagt, was man oft am Anfang nicht bedenkt, weil man wünscht sich dann immer so, man will wachsen, man will mehr, mehr, mehr. Und irgendwann, wenn es dann dazu kommt, stellt man fest, hey, aber allein schaffe ich das gar nicht mehr. Mhm. Und dann kommt man ganz schnell so, erlebe ich das oft, in so eine Identitäts- oder man stellt sich nochmal diese Identitätsfrage, so will ich wirklich ein Team haben, ne? Will ich wirklich Menschen auch führen? Will ich mich mit sowas überhaupt beschäftigen oder mache ich doch lieber so alleine meine Sachen? Mhm. Aber du hast dann für dich festgestellt, dass dir das schon Spaß macht. Also hattest du vorher schon mal Führungserfahrung irgendwo gesammelt oder war das das erste Mal, dass du dann auch in so eine Führungsrolle gekommen bist? Keine Sorge, das ist nicht das Thema des Interviews, aber trotzdem finde ich das gerade spannend.
Ich hatte mal einmal eine Mitarbeiterin bei diesem ersten Bildungszentrum, was ich hatte. Genau, das war aber gar nicht in der Dimension eben, wie das dann jetzt war. Und ich habe es am Anfang tatsächlich auch ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit und innere Ressourcen und Kapazitäten in Führung gehen. Also ins Organisieren eines Teams, gerade vor allem, weil wir sowohl remote gearbeitet haben, ausschließlich remote und ganz oft zeitversetzt, weil einige hatten Kinder, andere haben andere gepflegt, andere hatten noch andere Berufe oder andere Verpflichtungen, sodass einige eher vormittags präsent waren, die anderen eher abends. Und das hat, das muss alles irgendwie abgedeckt werden, dass man da Kommunikationsstrukturen entwickelt. Und es hat dann aber irgendwie echt ganz gut funktioniert, dass wir dann eben auch entsprechende Software hatten, entsprechende Strukturen miteinander entwickelt haben. Also so eine Kernarbeitszeit, wo wir alle auch erreichbar sind, auf die wir uns einigen konnten. Mhm. Oder auch, dass wir alle morgens einmal kurz in die Nachrichten reingucken, gucken, ist da irgendwas Wichtiges? Braucht jemand gerade, um in den Tag starten zu können? Braucht irgendjemand was von mir? Mhm. Solche Sachen. Wo haben wir Offline-Meetings? Wie haben wir Feedback-Strukturen? Wie haben wir, was eben in der Online-Arbeit ganz oft ist, du machst Pause und da, wo du in der Offline-Welt zusammen an der Kaffeemaschine stehst, machen alle ihre Bildschirme aus und ihren Ton aus. Und
gehen an ihre eigene Kaffeemaschine zu Hause.
Ganz genau. Oder gehen aufs Klo. Also ich meine, auch offline geht man alleine aufs Klo.
Ja, nicht immer.
Ja, aber es gibt diese kleinen Flurgespräche. Ja, klar. Und die gibt es online halt eben nicht. Aber da eben auch Räume für zu etablieren oder zumindest drüber zu sprechen. Wollen wir das? Brauchen wir das? Wo brauchen wir auch mal so abhängen? Zeit miteinander, wo es so informelle Schnackzeiten einfach auch gibt. Und ist das dann Arbeitszeit oder nicht?
Ja, solche Diskussionen, nicht exakt dieselbe, aber was ist jetzt Arbeitszeit und was nicht? An solche Diskussionen kann ich mich auch noch erinnern, als ich damals ein Team hatte und ich sag mal so, ich fand das nicht so toll. Weil ich sag mal, wenn du so in die Selbstständigkeit startest und in dein Business startest und es läuft gut und du machst und du machst und du machst, da fragst du dich nicht, oh, ist das jetzt Arbeitszeit? Ich verstehe, dass man als Angestellter sich diese Frage stellt, aber das ist so ein fundamental unterschiedliches Mindset, meiner Meinung nach, von wie UnternehmerInnen denken versus wie Angestellte denken. Und das hat mich damals immer total, ich konnte das überhaupt nicht, also natürlich verstehe ich das auf einer rein logischen Ebene, aber auf einer wertemäßigen Ebene habe ich das überhaupt nicht verstanden, warum wir darüber diskutieren müssen. Ging mir so, genau. Und bei dir war es ja dann so, also du hattest diese MitarbeiterInnen, das Business lief richtig gut, die Bekanntheit stieg, die SOS-Übungen, eure ganze Arbeit war gefragt. Aber dann kam ja irgendwann der Wendepunkt, wo dann die Sachen irgendwie wie sagt man immer auf Englisch, sagen sie immer went south.
Also ich würde sagen, es ging so richtig den Bach runter.
Ja, genau.
An einer Stelle. Und ja, das war relativ, also es gab einmal schon einen Knackpunkt. Ich hatte einfach eine falsche Entscheidung getroffen bezüglich eines Steuerberaters, der einfach seinen Job nicht gut genug gemacht hat nicht gut gemacht hat. An den Stellen, wo es sofort aufgefallen wäre, hat er seinen Job immerhin gemacht. Aber an anderen Stellen hat er den Job nicht gemacht, sodass einfach ziemlich viele Nachforderungen vom Finanzamt kamen, auf die ich nicht vorbereitet war. Und um das stemmen zu können und nicht meine Liquidität zu gefährden, musste ich einen Kredit aufnehmen. Also auch einen ziemlich hohen Kredit. Und das war damals schon ganz schön aufregend. Also ich habe bisher alles ohne Kredit geschafft gehabt. Und mich da so zu verschulden und dann eben auch liefern zu müssen von den Zahlen her. Ne? Ja. Es ist ja dann sowohl das Gehalt der MitarbeiterInnen reinzuspielen, als auch immer den Kredit zu bedienen.
Ja.
Das hat es einfach nochmal ein bisschen straffer vom Druck auf den Schultern gemacht. Und dann kam es eben, dass wir vom Launch her, wir haben das SOS-Training gelauncht und es lief alles echt wahnsinnig super. Also das Team war einfach super aufeinander eingespielt. Wir haben aus den letzten Jahren wir haben wirklich ein gutes, was machen wir, wie ist es gelaufen, was können wir besser machen? Also wir haben wirklich monatlich so einen Rückblick gemacht und immer geguckt, okay, wo hat es gehakt und wo sind die Strukturen, die wir verbessern können? Und das hat gegriffen. Und wir haben immer so eine Regulationswoche gemacht, bevor das Training zum Verkauf zur Verfügung stand. Und in einem Jahr hatten wir 1.800 Anmeldungen, dann hatten wir 3.600 Anmeldungen und in dem Jahr hatten wir 5.500 Anmeldungen.
Wahnsinn, 5.500.
Und das war für uns geil. Das war echt super und wir wussten, hey, wir haben echt einiges richtig gemacht.
Ja. Der Launch wird richtig super laufen.
Ganz genau. Und wir haben es aber eben durchkalkuliert, auch dass wir einfach mal für eine Weile in so einem sicheren Hafen sind und auch ein bisschen Rücklagen aufbilden können, dass wir sagten, hey, wir brauchen 300 Anmeldungen.
Ja.
Und dann haben wir auch mit einer Early-Bird-Phase gearbeitet und dann eben mit der regulären Verkaufsphase. Und wir haben damit kalkuliert, dass ungefähr 100 Leute in der Early-Bird-Phase buchen.
Okay, bevor du weiterredest, da sind so viele Punkte, wo ich noch einhaken will und gleichzeitig Attention halten und so. Ja, wir müssen ja immer sozusagen noch den Spoiler uns noch quasi ein bisschen lassen, damit die Leute nicht abschalten. Nee, Spaß, aber
bist du noch da?
Also Spoiler, der Launch ist nicht so gut gelaufen. Also da kommen wir aber gleich noch zu. Also erstmal will ich einhaken an der Stelle, als du gesagt hast, du hast eine falsche Entscheidung bezüglich des Steuerberaters getroffen, weil ich mich nämlich auch, als du in Budapest den Vortrag gehalten hast, schon gefragt habe, ist das wirklich so? Weil zu dem Zeitpunkt, als du dich entschieden hast, mit diesem Steuerberater zusammenzuarbeiten, da wusstest du ja noch nicht, dass er nicht performen würde. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass du erzählt hattest, dass dein Bauchgefühl schon zu dem Zeitpunkt nicht super gut war, aber aus irgendwelchen Gründen hast du dich trotzdem entschieden. Aber weil ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer da viel draus lernen können, du magst dann, du musst jetzt nicht mega ins Detail gehen, was und so, aber das, was du teilen magst, also wie war dein Bauchgefühl, warum war das schon nicht gut, warum hast du dich aber trotzdem entschieden, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Das fing eigentlich schon ein bisschen früher an. Also ich habe ganz viele Jahre meine Steuererklärung selber gemacht. Also ne, ich bin jetzt nicht ganz unbegabt mit Zahlen und es war auch in Ordnung.
Ja, du hast doch Mathematik studiert, ne?
Ja. Ganz genau. Was nicht unbedingt heißt, dass man...
Nee, Buchhaltung und Mathe, das ist ein großer Unterschied. Aber man hat vielleicht einen leichteren Zugang zu manchen
Genau,
Themen.
Also ich hatte da zumindest keine Angst vor. Ich habe das viele Jahre selber gemacht, aber dann eben kam irgendwann die Lohnabrechnung dazu. Und ne, als Autorin, als Therapeutin, als Dozentin mit dem Gewerbe.
Ja, ja, und jedes Ding hat wieder ihre eigenen Anforderungen.
Eigene Steuernummer hat. Und genau, mit MitarbeiterInnenführung kam dann, ne, ich musste irgendwas outsourcen, dann habe ich mir irgendwann einen Steuerberater gesucht, habe über Empfehlung auch jemanden gefunden. Und ich wartete so drauf, dass wir dann auch so in den Beratungsprozess reingehen können. Das dauert ja dann auch immer eine Weile, bis so ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin die ganzen Unterlagen hat und Daten hat und bis die sich dann mal eingearbeitet haben. Das dauert einfach immer. Und dann kam so Dezember, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, und das ist, glaube ich, ganz laut, wenn ich hier vor dem Mikro klatsche.
Alles gut. Und jetzt sind alle wieder wach.
Und ich schrieb dem Steuerberater so, hey, wie sieht's denn aus? Können wir mal Anfang Januar einen Termin machen, um in die Beratung einzusteigen? Mhm. Denn ich möchte, ich habe das Gefühl, ich muss auch ein paar Entscheidungen treffen, auch bezüglich Rechtsformen etc. Mhm. Und ja, die Mail, die er mir dann am 2. Januar zurückschrieb, war etwas unerwartet, dass er mir nämlich das Mandat gekündigt hat, weil bei ihm seine Mitarbeiterin schwanger geworden ist und es war eine relativ kleine Kanzlei und so, dass er seine neuesten Mandantinnen loswerden musste.
Okay, na toll.
Genau, das war so,
ja.
Und gleichzeitig hatte ich aber natürlich Fristen vom Finanzamt. Und damit fing ich aber wieder neu mit meiner Suche an und hatte aber durchaus die Fristen im Nacken, die ein bisschen verlängert werden konnten, klar. Und trotzdem wollten die jetzt nicht noch ein Jahr drauf warten, klar. Und ich ja auch nicht.
Ist ja auch immer so, wenn sie Geld wollen, dann ist es immer, muss es immer sehr, relativ schnell gehen. Aber wenn du Geld bekommst, dauert es ewig.
Der Klassiker. Genau. Und so habe ich mich dann wieder auf die Suche begeben, habe wieder überall nachgefragt, wer kennt jemanden. Und ich meine, wer schon mal auf der Suche nach einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin war, die auch für meinen Bereich passt, die auch zu mir passt, ne? Dann bist du einfach eine Weile auf der Suche. Ja. Und dann aus meinem Empfehlungskreis war niemand frei. Und dann habe ich das Internet bemüht und da ein bisschen Ecosiat und recherchiert. Und dann hatte ich jemanden gefunden und habe mir die Seite angeguckt, habe mit der Person telefoniert. Und es klang wirklich gut. Nachher würde ich sagen, ja, der konnte gut Sales.
Ach, warte mal, der dir das Mandat gekündigt hat, war noch gar nicht der.
Nein,
ich dachte gerade, warte mal, das, ach so, ach, das Schlimme kommt erst noch.
Das Schlimme kommt erst noch.
Ach du Liebes.
Genau, also ich war, ne, das, was mich dazu verleitet hat, ein bisschen über mein Bauchgefühl hinwegzugehen, war
Zeitdruck
ja. Und Not.
Ja.
Ja, und das ist, ne, gerade als Therapeutin weiß ich, ist keine gute Grundlage für große Entscheidungen. Und trotzdem war es damals. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich brauchte dringend jemanden. Das hörte sich gut an. Und dann habe ich das Mandat unterschrieben. Und mit dem Zeitpunkt nach der Unterschrift habe ich die Handynummer dieses Steuerberaters bekommen und habe damit auch seinen WhatsApp-Status gesehen.
Mhm. Okay, ich frage mich gerade, okay, was kommt jetzt?
Ja. Ja, und das war einfach ein großer AfD-Sympathisant.
Ach du, ach ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich jetzt wieder, du hattest es erzählt. Ja, ach du liebes bisschen.
Genau,
ja.
Und da dachte ich schon, Wörter, die weggepiepst würden.
Ja.
Genau. Und gleichzeitig, was mache ich jetzt?
Ja.
Ja, da war ich in einem riesen Dilemma und habe da eigentlich schon innerlich gedacht, ich fange weiter an zu suchen. Mhm. Denn ich kann, also ich möchte mein Unternehmen mit meinen finanziellen Strukturen erstens nicht einem AfD-nahen Menschen anvertrauen und zweitens möchte ich einem AfD-nahen Menschen einfach nicht so viel Geld geben.
Ja, guter Punkt. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen und die vielleicht noch kein Team haben oder kein Team haben oder mal ein Team hatten, jeder, der mal ein Team hatte, weiß, dass solche Entscheidungen und solche Situationen nochmal ungefähr 100 Mal beschissener sind, wenn da noch andere Menschen mit dranhängen und deren Existenzen, deren Familien, deren Wertesystem auch, weil ich meine, Arbeit gibt uns ja auch Sinn und Spaß und Freude und so weiter. Und ihr wart ja, so hast du es erzählt, ja auch ein sehr zusammengewachsenes Team. Ihr habt gut zusammengearbeitet und mochtet euch alle. Und es war für alle eine blöde Situation, nicht nur für dich. Und du musstest das wahrscheinlich auch alles so ein bisschen mittragen, ne? Was die anderen auch alle gefühlt haben und ne, die Sorgen auch ein bisschen abfangen und so, stelle ich mir vor.
Genau, also das haben die alle nur bedingt mitbekommen, weil es natürlich meine Aufgabe als Chefin auch ist, einen sicheren Raum für meine MitarbeiterInnen zu kreieren und dann eben zu gucken als Geschäftsführung, was ist einfach meins, was bringe ich auch nicht ins Team. Ne? Das habe ich natürlich erstmal sehr dosiert nur ins Team gebracht und auch, dass ich dann später diesen Kredit aufgenommen habe, das wussten die alle gar nicht.
Mhm. Ah, okay.
Also das habe ich mit einer Coachin gemacht. Und habe mir da anders so extern Begleitung gesucht und habe das nicht ins Team reingetragen, um dort die Verunsicherung zu vermeiden.
Ja, war wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es nicht nur darum geht, dass die sich sicher fühlen, die Mitarbeitenden, sondern auch, dass sie weiter ihre Arbeit gut machen. Weil wäre das dann auch noch den Bach runtergegangen, hätte das ja noch mehr negative Konsequenzen fürs Unternehmen gehabt. Das muss man ja auch immer ganz klar sagen.
Ja, beziehungsweise du hast einfach dann viel Arbeit damit, wieder Sicherheit zu etablieren. Ja. Ne? Mhm. Das sind einfach Ressourcen. Also sich gefährdet zu fühlen, kostet einfach Ressourcen.
Ja. Und du hast ja vorhin von dem Kredit gesprochen, nur zur Einordnung. Du musst natürlich nicht genau sagen, wie viel das war. Du hast nur gesagt, es war eine hohe Summe, aber für jeden ist ja hoch viel. Reden wir von einem fünfstelligen Betrag oder nur zur Einordnung? Also
hoher fünfstelliger.
Hoher fünfstelliger Betrag, ja.
Sehr hoher
fünfstelliger Betrag. Wow, ja, krass, okay. Und, ja. Ja, und dann hast du weiter gesucht. Der Steuerberater
genau, ich habe
war
weiter
ein AfD-Mensch und ja.
Und es war natürlich immer noch nicht leicht, jemanden zu finden. Und dann habe ich irgendwann, also die Post geht ja dann üblicherweise immer direkt an den Steuerberater vom Finanzamt. Davon bin ich auch ausgegangen, dass das geschieht und dass der, wenn irgendwas ist, sich bei mir meldet. Und dann ist aus irgendwelchen Gründen, ich weiß gar nicht warum, das habe ich bis heute nicht rausgefunden, ein Brief bei mir gelandet. Und in diesem Brief war die Umsatzsteuervoranmeldung, ne, das wurde immer fleißig abgebucht von meinem Konto und ich dachte, ja, super, läuft alles. Und dann stand in dieser Umsatzsteuervoranmeldung, dass das ein geschätzter Wert ist.
Ja.
Und ein Säumniszuschlag.
Toll.
Und ich dachte, hä, wieso?
Ja, ja.
Was geht?
Ja.
Und dann habe ich mal beim Finanzamt angerufen und dann habe ich übers Finanzamt rausgefunden, dass der einfach keine einzige Umsatzsteuervoranmeldung gemacht hatte und dass alles geschätzt wurde und dann auch, und er war eben auch beauftragt, eine Umsatzsteuererklärung und Einkommensteuererklärung für ein Jahr, das, was halt anstand, das zu machen, das hat er eben auch nicht gemacht, das wurde dann auch geschätzt. Und auf diesen Schätzungen basieren ja dann immer die Vorauszahlungen.
Klar.
Und die wurden dann neu berechnet und dadurch kam eben auch so eine hohe Zahlung.
Ja.
Und ja, dieser Zahlung musste ich dann irgendwann nachgehen.
Ja.
Und das Geld war zum Glück gerade auf dem Konto, weil wir gerade einen Launch hatten. Aber damit waren die Gehälter nicht mehr auf dem Konto für die nächsten Monate bis zum nächsten Launch. Also, und deswegen musste ich halt eben diesen hohen Kredit aufnehmen.
Und um die Gehälter dann zahlen zu können.
Um die Gehälter bis dahin zahlen zu können, genau. Und das war natürlich ganz schön, das war ganz schön hoher Druck.
Ja.
Gleichzeitig war ich froh, als der Kredit dann da war, dass ich das erstmal die Kuh vom Eis bekommen habe.
Ja.
Und wir einfach auch voller Kraft weiterarbeiten konnten.
Ja.
Und den Launch vorbereiten konnten. Und der hat ja total super funktioniert. Also wir haben uns stetig verbessert. Wir haben noch mehr Menschen erreichen können, die für die offensichtlich auch die SOS-Übungen ein hilfreiches Tool irgendwie sind. Und haben da schon, aber dann im Early Bird eben, kam der erste Dämpfer. Wir haben mit 100 Anmeldungen gerechnet und es kamen 27.
Ja, shit.
Und genau, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine Coachin, die mir dann dringend empfohlen hat, Kathi, hast du einen Plan B? Also hier ist gerade Hoffnung, was dich trägt. Von Hoffnung kannst du keine Gehälter bezahlen. Und es war wirklich knapp kalkuliert und ich habe gut kalkuliert mit dem Kredit. Es hat genau bis zu dem Launch auch gereicht, aber es hätte nicht viel weiter gereicht.
Du hast ja gerade gesagt, dass du den Kredit aufgenommen hast. Was ich mich gerade gefragt habe, war, wie muss man sich das vorstellen? Geht man dann zur Bank und sagt, ey, ich kann nächsten Monat die Gehälter nicht mehr bezahlen, kann ich bitte Geld haben? Weil ich meine, die Bank will ja normalerweise auch irgendeine Sicherheit haben. Was passiert, wenn der, also ne, wenn der Launch jetzt nicht gut läuft, du kriegst kein, also was machst du dann? Wie argumentiert man denn bei so einer Bank in so einer Stelle?
Ja, über die Bank habe ich tatsächlich kein Geld bekommen,
weil
die ganzen Unterlagen, die gebraucht hätten, waren ja genau die, die der Steuerberater hätte machen sollen. Und was dann Fluch und Segen zugleich war, dass wir in unserem Shop, also dass ich damals noch einen eigenen Shop hatte und wir eben auch über PayPal Einkommen hatten, also dass viele Menschen über PayPal bezahlt haben und PayPal bietet einen Business-Kredit an. Und da musst du überhaupt gar nichts einreichen. Da zählen, also die sehen ja, was reinkommt und machen eine Prognose auf Basis dessen.
Und ihr hattet gerade einen Launch davor gehabt.
Wir hatten gerade einen Launch davor.
Faktisch.
Genau, deswegen war der Kreditrahmen relativ hoch, der mir angeboten wurde. Und du kannst auswählen, ob du 10%, 20% oder 30% von deinen zukünftigen Einnahmen direkt in die Tilgung packst. Und du hast alle 90 Tage einen bestimmten Betrag, den du ableisten, den du zurückzahlen musst. Also wenn das über die 10%, 20% oder 30%, also ich hatte 30% eingestellt, weil ich dachte, ja, kommt ja jetzt sofort alles rein. Kannst immer Sonderzahlungen zwischendurch machen. Und du musst aber eben alle 90 Tage einen bestimmten Betrag zurückzahlen. Also auch wenn das über die Zahlung nicht reinkommt.
Ja, ja. Das heißt, du wusstest im Grunde genommen, der Launch muss nicht nur gut werden, weil diese 30% Tilgung ja bedient werden müssen, sondern er muss auch noch gut werden, weil du ja auch die Gehälter dann wieder selber zahlen musst, weil du kannst ja nicht dann nochmal einen Kredit aufnehmen. Also ganz irgendwo, genau. Und irgendwann kriegt man es nicht mehr, aber irgendwann will man es ja auch nicht mehr. Und selbst ganz einen genau. Kredit aufzunehmen war wahrscheinlich schon sehr schwierig, kann ich mir vorstellen.
Das war auf jeden Fall Neuland.
Ja.
Für mich.
Ja.
Und gleichzeitig war es meine Rettung. Also es war auch wieder ein ethisches und moralisches Abwägen. Also PayPal, Peter Thiel, Geld in die Hand zu...
Ja.
In den Rachen zu schmeißen, wo ich genau weiß, dass es nicht dort landet, wo ich definitiv eigentlich gar kein Geld hingeben möchte.
Ja.
Also das war schon echt ein saurer Apfel. Nee, sagt man?
Saurer, ja, saurer Apfel, in den du beißen musstest.
Ja, genau. Ein saurer Apfel, in den ich beißen musste. Und gleichzeitig hat es mein Unternehmen an der Stelle für den Moment gerettet.
Ja.
Also es war innerhalb von 3 Minuten auf dem Konto.
Ja, yeah. Wow. Geld. Ja, also dass ihr den Launch dann machen konntet.
Genau, dass wir den Launch in Ruhe machen konnten. Ja. Und der sah ja auch super aus.
Ja.
Und wäre der so gelaufen wie, also wir hatten bis dahin immer 8-10% Conversion-Rate
ja.
aus
was wahnsinnig
der Regulationswoche.
Ja. Ja.
Und ne, mit 5.500 Teilnehmenden wären wir locker bei den 300 Anmeldungen ja. gewesen. Und ja, dann aber eben 27 statt 100 Anmeldungen im Early Bird. Das war schon relativ bitter.
Mhm.
Und ja, dann musste ich mich einmal echt auf den Hintern setzen und rechnen.
Ja.
Und sagen, okay, wie lange schaffe ich es mit dem, was da ist? Angenommen, jetzt kommt keine Buchung mehr rein. Und dann war sehr schnell klar, dass ich 1 Monat Gehälter noch zahlen kann.
Mhm.
2 nicht.
Mhm.
Und das war echt eine, also es war keine Entscheidung, ne? Also es war keine Entscheidung, ich hätte das weitermachen können, aber dann wäre ich in die Privatinsolvenz und hätte trotzdem keine Gehälter
ja.
zahlen können.
Ja.
Das hieß, ich musste dann, und das war mit einer der schlimmsten Tage, wir hatten während dieser Regulationswoche, wo also auch live morgens 500 Leute da waren, 4.000 haben sich auch wirklich die Aufzeichnung angeguckt. Ich habe da also einen Montagmorgen vor 500 Leuten Regulationsübungen gemacht, dann die Aufnahme beendet, geschnitten, hochgeladen, bin ins Team-Meeting gegangen und habe gesagt, ich muss euch leider allen kündigen.
Mm.
Während Scheiße. Der Regulationswoche. Also das war ganz schön, also das merke ich auch immer noch, ne? Dass, wenn ich an diesen Tag zurückdenke, das war mit echt einer der schwersten Tage. Zwar immer noch mit der Hoffnung, also ich musste zu Ende Mai kündigen und Launch-Ende war am 5. Juni. Und es ist ja ganz oft so, dass so in den letzten 2-3 Tagen kommen nochmal die meisten Anmeldungen. Also das war schon noch auch unsere Hoffnung. Doch gleichzeitig musste ich vorher kündigen,
Ja,
weil ich nicht erst Ende Juni
die Frist einzuhalten, ja. Und gleichzeitig wusstest du ja, dass der Early Bird schon hinter den Erwartungen geblieben ist, ne? Und
genau.
Und das ist natürlich auch nicht ideal, ne?
Ja. Genau, ist nicht ideal. Und gleichzeitig gab es natürlich schon auch eine Hoffnung, dass da am Ende nochmal
ja.
echt so ein ordentlicher Wumms kommt.
Ja.
Also den wollten wir uns natürlich auch jetzt nicht entgehen lassen,
ja, klar.
wenn er kommt. Also habe ich diese Kündigungen alle losschicken müssen. Und es war für echt alle, also wir haben echt alle gemeinsam geweint.
Ja.
Und und haben aber gleichzeitig auch nochmal richtig alle Kräfte zusammen mobilisiert und haben geguckt, okay, wo können wir vielleicht noch einen anderen Kurs zwischenlaunchen jetzt ja. auch nochmal, noch ein extra Angebot. Hey, wenn du das jetzt mitgemacht hast, ne, dann kannst du doch auch noch, hast du vielleicht Bock, das.
Mhm.
Also wir haben echt nochmal alles mobilisiert. Ich habe nochmal einen komplett neuen Kurs aufgenommen, echt innerhalb von 24 Stunden.
Es ist manchmal erstaunlich, zu was wir fähig sind, wenn wir müssen. Das ist doch krass, oder?
Ja.
Einerseits ist es geil, aber andererseits ist es auch, ich möchte es auch nicht immer zumachen.
Nee, genau. Und wir waren wirklich als Team, wir hatten richtig guten Klebstoff miteinander. Wir sind da wirklich so wir haben uns echt selbst übertroffen in dieser Zeit.
Und ich finde es auch, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, total remarkable, dass deine Mitarbeitenden auch noch gesagt haben, hey, obwohl du uns gerade gekündigt hast, wir geben jetzt nochmal Gas mit dir zusammen. Ich meine, wie krass ist das? Die 99% von Mitarbeitenden hätten gesagt so, okay, dann Tschüssikowski, schick mir den Schriebs, ich bin weg. So, ne?
Ganz genau. Nee, die haben halt schon auch alle echt gerne da gearbeitet. Und sie wollten, dass das, also sowohl ihr Arbeitsplatz hat ihnen gefallen, als auch das, was wir in die Welt bringen. Also
ja.
diesen Impact, den wir haben, hatten an der Stelle. Und dann haben wir echt alles gegeben, in der Hoffnung, dass wir am 5. und 6. Juni die ganzen Kündigungen wieder zerreißen können.
Ja.
Ja, war leider nicht so.
War leider nicht so.
Ja, wir hatten im Endeffekt 62, 63 Anmeldungen.
Ja, crazy.
Statt 300.
Krass. Wenn du jetzt so zu, also wir gehen auf jeden Fall gleich nochmal in das ganze Emotionale rein, aber wenn du jetzt so zurückdenkst, vielleicht in Kürze, was denkst du, warum der Launch nicht so gut gelaufen ist, nachdem ihr ja vorher einen Track Record von zig richtig erfolgreichen Launches hattet?
Also, da haben wir uns natürlich viele Gedanken drüber gemacht, habe ich auch mit vielen Menschen drüber geredet, also auch KollegInnen. Ich glaube, es waren viele unterschiedliche Faktoren, die einzeln vielleicht gar nicht so entscheidend waren, aber eben in der Summe. Mhm. Erstmal war es kurz nach dieser vorgezogenen Bundestagswahl. Mhm. Das, ne, der Mai direkt nach der Wahl, Regierungswechsel, gescheiterte Ampel, Koalition, wahnsinnig viel Verunsicherung im Land. Mhm. Die AfD wird immer stärker, auch wahnsinnig viel Verunsicherung im Land. Dann kam die Abhängigkeit vom Gas durch Putin, was ja einfach alles nochmal finanziell für die Leute zu Hause schlimmer gemacht hat. Mhm. Ja, die finanziellen Mittel zu Hause waren wirklich spürbar enger bei vielen. Das Geld saß nicht mehr so locker in der Tasche. Eine Fortbildung in der Größenordnung überlegst du dann zweimal, ob du dir die leistest oder dann doch lieber in eine warme Wohnung investierst.
Was war der Preis für euer Training gewesen?
Es gab, man konnte das SOS-Training machen, das hat 1.295 gekostet und das Zertifikatstraining nochmal 1.200.
Ja. Okay.
Aber wir haben nur das Basis, das SOS-Training in der Zeit beworben. Mhm. Das war nur der kleine Launch, also für den ersten Teil sozusagen.
Ja, okay.
Und ja, das war sicherlich mit ein Faktor, dass viel Verunsicherung in der Gesellschaft einfach existierte. Dann würde ich sagen, ist es auch, es gibt wahnsinnig viele kostenlose Angebote zum Thema Stressregulation, Trauma, Nervensystem im Internet, Podcast-Folgen, über die du wahnsinnig
viel aber das gab es ja vorher auch schon. Deswegen frage ich mich immer, was hat sich von dem letzten Launch davor, der ja super lief, bis zu dem, also ich meine, das müssen wir jetzt nicht bis zum Ende aus, ich bin halt so ein analytischer Mensch, wenn mir jemand sowas erzählt, dann bin ich immer total so, oh, ich will wissen, woran das gelegen hat und dann versuche ich das irgendwie so zurück zu, wie sagt man immer, reverse-engineeren, was da schief gegangen
ist. Ja, das gab es natürlich vorher auch schon, aber du darfst nicht vergessen, dass das Thema Nervensystem wirklich einen Hype auch entwickelt hat.
Ja,
und
stimmt.
In dem Jahr davor ist es gerade auf Social Media viele Menschen, die mal irgendwie eine kleine zweitägige Fortbildung gemacht haben, geben auf einmal Nervensystem-Tipps aus, die einfach viel besser Marketing können als ich zum Beispiel.
Aber das ist auch so ein wichtiges Thema. Also ich meine, ich mache jetzt mein Online-Business seit fast 12 Jahren und diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie hat sich ja extrem verändert seitdem. Aber was mir jetzt auch immer mehr klar geworden ist, gerade auch so in den letzten Wochen, wie sehr auch Business-Erfolg mit Trends zu tun hat, mit Themen, dass manchmal Themen auch so aufpoppen und auf einmal interessieren sich voll viele dafür, aber dass das eben auch irgendwann abebbt und dass man, glaube ich, smart sein muss, in der erstmal festzustellen, welche Themen sind gerade angesagt und diese Welle dann, wenn man kann, das auch mitzureiten und gleichzeitig aber auch darauf gefasst zu sein, hey, wahrscheinlich wird das irgendwann sich wieder auf ein normales Niveau einpendeln und ne, man muss es mitnehmen, so lange wie es geht. Das habe ich aber auch jetzt erst gelernt und ich mache das schon seit fast 12 Jahren. Also. Mhm.
Na, ich glaube, da darf man als Consumer, also als Konsumentin, wirklich genau gucken. Also ich würde sagen, ich war vor der Welle schon da und habe die Welle mit anderen zusammen, mit kreiert, aufgebaut, überhaupt erstmal mit aufgebaut, dass dieses Wissen überhaupt in den Mainstream kommt, dass dieses Thema mit in den Mainstream kommt, dass da Menschen reden, auch fachfremde Menschen auf einmal anfangen drüber zu reden, dass es in der Familienbubble, in der Elternbubble irgendwie landet. Mittlerweile ist es in der Soziologie landet es gerade. Ich habe neulich das Buch von Matthias Quent gelesen, Keine Macht der Ohnmacht. Und ich habe mich mega gefreut, dass er Nervensystem ist. Ich dachte, yes! Und es muss seinen Weg in die Politik finden.
Ja.
Und das sind so lange Wege. Und dann gibt es aber natürlich genau die denken, boah, geil, das hat mir so geholfen. Und ja, da mache ich jetzt einen kleinen Mini-Workshop draus und teile mein, ich sag mal, gefährliches Halbwissen. Und hat aber ist wahnsinnig gut im Marketing oder sich in Social Media darstellen. Und da habe ich, das ist nicht mein Kerngeschäft.
Ja.
Mein Kerngeschäft ist nicht Social Media.
Ja.
Mein Kerngeschäft ist Qualitätsvermittlung.
Ja, ja, ja.
Und also da ist der Konsument, die Konsumentin angehalten, eingeladen, immer mal wieder auch zu gucken, wer bietet denn hier gerade was irgendwie an. Und ich bin nach dem Trend auch noch da.
Ja.
So.
Ja.
Aber man darf es eben nicht vergessen, dass in dieser Zeit das Thema Nervensystem total hochgepusht kam. Und es gab und gibt immer noch wahnsinnig viele kostenlose Möglichkeiten, etwas über Nervensystem zu erfahren. Ich glaube auch nach Corona ist so ein bisschen auch eine digitale Ermüdung bei Online-Workshops mit auch ein Faktor, den man berücksichtigen kann.
Ja.
Die Menschen haben wieder mehr Lust auf Vor-Ort-Begegnungen. Und das kann ich total nachfühlen. Also ich glaube, es war so ein Konglomerat.
Ja.
Also wo ich keine abschließende Antwort, ja, das sind die Gründe und das zu so viel
Prozent. Nee, klar, aber es ist ja trotzdem spannend, sich das anzuschauen, weil ich denke, dass viele hier auch zuhören oder zuschauen, die ja auch launchen oder ne, schon gelauncht haben. Und man, ich meine, jeder und jede kennt das ja, dass man einen Launch macht, der auf einmal vielleicht total underperformt oder overperformt, kann ja auch sein. Und man sich halt fragt so, wow, woran hat es gelegen? Ich finde es immer wichtig, deswegen sage ich ja als analytischer Mensch immer, guck dir das an, da kann man ganz viel draus lernen.
Ja.
Und natürlich wird man nie die Antwort geben können, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die hier unser Gespräch anschauen, dass die eine Idee davon kriegen, was gibt es eigentlich alles für Faktoren, die damit reinspielen, außer wie sieht meine Salespage aus und ne, habe ich gute E-Mails geschickt und so. Ne?
Genau.
Es gibt eben noch ganz viele andere Faktoren, die auch mit reinspielen. Man hat das eben nicht immer alles in der Hand. Ne?
Genau, und eine Entscheidung, die natürlich auch mit da war, wir hatten schon auch noch andere Produkte, wir hatten aber tatsächlich kein konstantes Grundrauschen, was die Gehälter zum Beispiel gesichert hat.
Kein Community-Membership-Modell oder...
Das hatten wir früher, das haben wir aber eingestellt gehabt, weil es einfach überhaupt kein, also vom Aufwand her und von dem, was die Leute bereit waren zu zahlen für so einen Community-Bereich.
Das ist nicht gelohnt,
Das war total toll, den Menschen so viel geben zu können und die haben es auch dankbar angenommen, aber dafür ist leider bei uns zu wenig übrig geblieben und für diejenigen, die dann die Ausbildung bei uns gemacht haben, blieb keine Kapazität mehr übrig, um denen irgendwelche Folgeangebote zum Beispiel zu machen.
Klar.
Und dann haben wir das irgendwann umentschieden. Und dadurch fehlte uns aber eben ne, so dieses Grundrauschen, was ohne Launch, ohne krassen Aufwand einfach reinkommt.
Ja.
Und das ist uns da wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Füße gefallen.
Okay, das heißt, dieser Launch ist, kann man ja so sagen, im Grunde in die Hose gegangen. Du hast den Mitarbeitern schon noch während des Launches oder am Anfang des Launches eigentlich, ne, musstest du den kündigen? Mitten im Launch musstest du den kündigen und sagen, ich kann die Gehälter nicht mehr länger zahlen als jetzt für den nächsten Monat. Und parallel warst du, glaube ich, noch auf einer Suche nach einem Steuerberater, beziehungsweise...
Da hatte ich schon jemand Neues gefunden.
Genau, und der hat dann versucht, da so ein bisschen Ordnung reinzubringen, aber das ist ja auch
genau, erstmal aufräumen. Genau, also der war dann tatsächlich total super.
Ja.
Den habe ich natürlich irgendwann angerufen. Ich so... Tatüter da,
Amygdala. Ja, ja, ja.
und der hat dann in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit mit seinem Team, also hat aus anderen Teams Leute abgezwackt, haben die ausstehenden ganzen Steuererklärungen gemacht, damit ich auch überhaupt weiß, was kommt jetzt noch auf mich zu.
Mhm.
Da sind diese ganzen schönen Vorauszahlungen gewesen und gleichzeitig eben aber auch nicht zu wissen, wie, also die Vorauszahlungen basierten ja immer auf den Jahren davor und es waren schon gute Jahre danach, ne?
Das hieß,
da waren durchaus noch, war mit noch mehr Zahlungen zu rechnen.
Mhm. Deshalb vielleicht auch an der Stelle ein Tipp an alle, die zuhören oder zuschauen, man kann solche Vorauszahlungen auch wieder runtersetzen lassen, entweder alleine oder mit Hilfe des Steuerberaters kann man da beim Finanzamt eben darlegen, ne? So und so ist die Umsatzprognose für dieses Jahr und deswegen ne, kann man das anpassen lassen. Das Problem hat man ja oft, wenn man ein, zwei oder mehrere richtig gute Jahre hat, die auch überdurchschnittlich gut waren, was glaube ich viele in der Corona-Zeit von uns hatten, von uns Online-Business-Menschen, dass es sich danach aber wieder auf normalen Niveau einpendelt oder nach Corona, finde ich, ist es ja auch vieles so ein bisschen runtergegangen, ne? Weil du, wie du gesagt hast, die Leute teilweise dann eben nicht mehr online arbeiten wollten und sich ne, der Trend so ein bisschen wieder gedreht hat. Und sowas kann man anpassen lassen, für die, die es nicht wissen. Aber trotzdem ne, muss man alles machen und die Forderungen stehen ja erstmal im Raum.
Genau, ja, was natürlich ja nicht von der Steuerlast entbindet. Ne?
Genau,
also,
ja, klar.
Genau, so. Und der hat wahnsinnig gute Arbeit geleistet und naja, dann war es eben so, dass ich, ja. Also mit Resturlaub und Überstunden abbauen waren ja. Dann die meisten auch Mitte Juni weg.
Ja.
Also innerhalb von 3 Wochen bin ich von 6 auf 1 runtergegangen, beziehungsweise eine Mitarbeiterin war noch da, die ist später in Elternzeit gegangen, Babypause gegangen. Die hat mit mir dann ja, die Technik so umstellen können, dass ich mein Business ab da auch dann wieder alleine führen
kann. Ja. Du hast jetzt ja gerade ganz viele Sachen erzählt, die du parallel irgendwie emotional und mental jonglieren musstest, kann man ja sagen. Also du musstest den Mitarbeitern kündigen, der Launch ist nicht gut gelaufen, im Hintergrund immer noch dieses Steuerberater-Thema und diese Vorauszahlungen, der Kredit, wo du wahrscheinlich in dem Moment ja noch gar nicht wusstest, wie du den zurückzahlen sollst. Und jetzt kommen wir auch zu deiner eigentlichen Arbeit, nämlich du, wir haben schon viel jetzt das Nervensystem immer so anklingen lassen. Wie hast du dich denn reguliert? Wie hast du das denn geschafft? Ich wäre zusammengebrochen, glaube ich.
Ja, ich glaube, da gab es gute Gründe.
Ja.
Ja. Also ich habe in dem Augenblick gedacht, es gab so einen Moment, da saß ich, also du kannst es jetzt sehen, da in der Küche und habe dort in den Wald rausgeguckt. Und es war total stürmisch. Mhm. Es war, also die Bäume, also ich wohne hier mitten im Wald, hier ist alles Wald drumherum. Und die Bäume haben wirklich, da war krasse Bewegung oben drin. Die Äste haben geknackt, es sind einzelne Äste abgebrochen, Blätter runtergefallen. Und ich habe dort aus meinem Fenster geguckt und dachte, ja, scheiße, ey, so fühlt es sich an. Mhm. So fühlt es sich an. Hier ist so ein Sturm einfach in mir auch drin. Und gleichzeitig habe ich gesehen, die Stämme, die bewegen sich auch, doch sie bleiben stehen. Und genau das habe ich auch in mir gespürt. Und das war ein Moment, wo ich mir, also ich mache ja seit 20 Jahren richtig gute Therapie für mich selbst. Und ich habe gedacht, oh geil, endlich rentiert sie sich.
Ja, ich denke auch so, ich glaube, es ist richtig gut, dass du dich regulieren konntest und dass du diese, ich sag mal, Baumerweckung hattest, weil hättest du das nicht gehabt, ich glaube, mir wäre es so gegangen, ich hätte dann auch angefangen, an meinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln, nach dem Motto, wenn mir blöde Sachen passieren und ich kann mich selber nicht regulieren mit all den Tools, die ich über viele Jahre gelernt und geübt und perfektioniert habe, wie gut bin ich denn eigentlich wirklich in meinem Job? Das hätte ich mich dann gefragt. Und
habe ich mich natürlich auch gefragt.
Ja, hast du?
Also ich bin... Ja, habe ich natürlich auch gefragt, was ist mein Anteil an diesem Scheitern?
Ja.
Und was, ich hab aber tatsächlich in der Zeit auch total, also auch total tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe das ja publik gemacht. Also ich habe ja sowohl eine Newsletter an meine komplette Newsletterliste geschrieben, als auch auf Instagram einen Post gemacht, wo ich geschrieben habe, also einer meiner Leitsprüche ist, nur wenn wir gut stehen, können wir andere gut halten. Mhm. Und ja, in dem Augenblick stand ich nicht mehr gut.
Ja.
Im Moment, ich habe dann geschrieben, ja, Helper Circle steht gerade nicht gut und hier wackelt es und hier ist auch echt einiges zusammengestürzt. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und ich teile das jetzt, nicht erst nachdem die Krise überstanden ist, sondern ich teile es jetzt einfach, weil ich hätte es auch für mich persönlich unehrlich gefunden. Ich bin ein sehr authentischer Mensch. Ich teile jetzt nicht alles mit der Welt, ne? Aber das ist sowas... Ich habe schon irgendwie eine vertrauensvolle Beziehung zu meinen FollowerInnen, zu meinen KundInnen, zu meinen KursteilnehmerInnen. Die erleben mich schon auch nahbar. Mhm. Und für mich gehört zum Teil meiner Arbeit auch, von den unangenehmen Dingen zu erzählen.
Ja.
Also ich arbeite mit Trauma.
Ja.
Und das ist eine Situation mit hohem Traumapotenzial. Und das war mir wichtig, dass auch mich auch in dem Moment zu zeigen, ohne auf die Tränendrüse drücken zu wollen und in so eine Opferrolle irgendwie zu kommen, sondern auch in meiner Stärke darin, in meiner Resilienz darin zu stehen. Ohne, also ich habe es nicht geschafft, irgendwie ein Video zu machen oder sowas, weil ich sonst in Tränen ausgebrochen wäre. Ich habe ein Foto von mir gemacht und da Text zugeschrieben. Und es gibt einen Kurs, der so ein ganz intimer Raum ist, Good Night for a Good Day. Den mache ich einfach seit 5 Jahren. Und da sind so viele Menschen drin, die einfach seit 5 Jahren oder einiger, viel langer Zeit da mit in dem Kurs sind. Bei denen habe ich dann auch geweint. Einfach. Mhm. Ja, als ich denen das erzählt habe, da konnte ich die Tränen nicht zurückhalten. Mhm. Weil das wirklich einfach ein Verlust für mich war. Also sowohl mein Team als auch ja eine Vision erst einmal loszulassen. Plus Also ich war kurz vor der Privatinsolvenz.
Ja.
Ja, den Kredit habe ich unter anderen Voraussetzungen aufgenommen. Also das war ganz schön hart. Und das, was mich wirklich getragen hat, war diese Welle der Solidarität, die dann zurückgeschwappt ist.
Die man übrigens ja auch nur bekommen kann, wenn man in der Messy Middle Sachen teilt und nicht erst, wenn alles schon überstanden ist. Ne? Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, weil man sagt ja immer, ja, teile nur die Narben, nicht die Wunden und so. Ne? Aber in dem Fall war es, glaube ich, genau richtig, weil sonst hättest du ja diesen Rückhalt gar nicht so erleben können.
Ja, und im Rückblick kann ich schon sagen, ah ja, das war erwartbar, dass das irgendwie kommt, aber in dem Augenblick habe ich damit gar nicht gerechnet gehabt. Also das war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Es ging mir einfach darum, ich wollte das teilen und mich damit auch eben hinstellen und zeigen, hey, ihr kriegt nicht nur meinen Funny Face oder meinen Happy Face, sondern ich teile es auch, wenn wir hier wirklich strugglen.
Ja.
Und das hat mich schon echt getragen, weil mir viele Menschen auch, also ich habe diesen Post, da haben ganz viele drunter kommentiert und ich habe mir den auch immer wieder durchgelesen, die ganzen Kommentare, die da drunter standen, weil das so viele Rückmeldungen waren, weil du ja auch gerade in so einem Online-Business hast du manchmal gar keine Ahnung, wo deine Arbeit überall landet.
Ja, ist so. Ich treffe manchmal Leute, die mir erzählen, ja, damals, 2000 Schlag mich tot, hast du mal irgendwie ein Event gemacht, da haben wir uns kennengelernt und jetzt sind wir beste Freundinnen. Ich denke mir so, okay, cool.
Ja, also welchen Menschen ich schon durch meine Arbeit, also gar nicht ja ich direkt im 1:1 durch Krisen geholfen habe, also im 1:1, das weiß ich ja, ne, wem ich da in der Praxis durch Krisen geholfen habe, aber allein die innere Haltung oder das Wissen, was ich vermittle oder was auch immer. Und das wurde mir da so zurückgespiegelt.
Ja.
Und es hat so einen Teppich gewebt,
ja,
auf dem ich mich auch einen Moment ausruhen konnte, also auch fallen konnte. Und da war
ein bisschen Sicherheit gegeben auch.
Da war was, was trägt,
ja,
was hält. Mhm. Dann habe ich natürlich mein Level an Therapiestunden, die Frequenz etwas erhöht in der Zeit. Meine Freunde und Freundinnen, nahen, lieben Menschen, die waren alle da.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich mit meinem einen Sohn ein Gespräch in der U-Bahn hatte, wo ich ihm davon erzählt habe und wo ich ihm sagte, hey, du weißt, es kann sein, dass ich alles verliere. Ich weiß dann nicht, wie ich meine Miete bezahlen soll. Also die waren jetzt dann schon groß und sowas, ne? Also meine Kinder hätten auch noch ein anderes Zuhause gehabt.
Mhm.
Das hätte sie jetzt nicht in die totale Existenz oder Obdachlosigkeit oder so gebracht. Aber mich hätte das durchaus ja in eine arge Bredouille bringen können. Und dann war ich so beeindruckt, auch von meinem Kind, weil der meinte, aber Mama, du würdest doch einfach wieder anfangen.
Mhm.
Also eigentlich alles, was du kannst und was du hast, das hast du doch alles gar nicht verloren.
Ja.
Das hast du doch alles in dir. Das ist doch in dir drin. Du hast gar nichts verloren. Also du hast dein Team verloren, ja, und das ist schmerzhaft. Und so wie ich dich kenne, stehst du wieder auf. Und das hat mich echt, also ganz unabhängig davon, dass ich von meinem Kind wahnsinnig beeindruckt
war. Ja, das ist auch sehr beeindruckend. Ja, ja.
Hat mir das wirklich geholfen. Mhm. Also hat mir wirklich, also, und das ist eben auch Teil von Trauma. Es gibt immer so einen Traumastrudel, dann sieht man auch nur das Negative und nur das Schlimme und landet in dieser Energie. Und es gibt aber eben auch den Heilungsstrudel, wo die ganzen Ressourcen und die ganzen Kraft, und das war wirklich, es ist meine innerste Ressource, bin ich.
Ja.
Und die trägt und die hält. Und egal wie tief, also ich meine, ich bin wahnsinnig oft in meinem Leben sehr tief gefallen. Es ist kein Zufall, dass ich in der Traumaarbeit gelandet bin. Ich bin als Klientin ursprünglich dort gelandet und habe aber eben einfach meine Schritte gemacht. Ich habe einen wahnsinnig langen Weg einfach auch hinter mir. Das ist jetzt nichts, was man in einem Wochenendseminar sich aneignen kann. Man muss dafür auch nicht hochtraumatisiert sein, um dahin kommen zu können. Ich hätte mir sehr gewünscht, es etwas einfacher zu haben, aber ja, mein Weg war halt so, wie er dann eben auch war. Mhm. Und was, wenn ich eins aus meinem Leben gelernt habe, ist wieder aufstehen.
Ja.
Und ja, jetzt eben auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass mein größtes Kapital, mein größtes Können in mir steckt. Und ab da gab es dann auch einen Wendepunkt. Das hat mir wahnsinnig viel Kraft gegeben, da diesen anderen Switch wieder zu haben. Also da diesen, also wir verlieren oft diesen Heilungsstrudel und die Ressourcen. Und ich hatte auf einmal wieder Zugang dann dazu. Und das war der entscheidende Punkt. Also einmal dieses Walderlebnis, dieses Baumerlebnis, meine eigene Resilienz, meine eigene Widerstandskraft zu spüren wirklich. Mhm. Ey, es kann einfach echt ein Sturm in mir toben und ich kann ihn halten.
Mhm.
Und ich weiß, dass andere daran zusammenbrechen würden. Das hatte durchaus das Potenzial. Und dann habe ich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit einfach auch gleichzeitig getrauert. Und ich habe wirklich so gute Unterstützung gehabt, dass ich wirklich, also auch kein Bypassing betrieben habe. Ne? Ich habe die nicht weggedrückt, sondern ich bin voll durchgegangen durch diese Trauer in der Therapie und mit meinen lieben Menschen um mich herum. Habe echt getrauert und gleichzeitig mir eine Coachin gesucht und mein Business neu strukturiert, sodass ich von den, ne, ich bin von einem eigenen Shop weg zu einem externen Shop-Anbieter gegangen, habe geguckt, alles klar, welche Angebote muss ich für den Moment einstellen. Also das Training, das konnte ich nicht alleine durchführen. Da habe ich jetzt gerade andere Lösungen für gefunden. Ich habe ein anderes Bildungsinstitut gefunden, was die ganze Organisation drumherum macht und ich kann einfach nur mein Training machen.
Sehr gut.
aber ja, der ganze Crash war Ende Mai, Anfang Juni und Mitte September bin ich mit komplett neuer Webpräsenz, komplett neuen Angeboten, die fast, halt, also ich würde sagen 90% der Produkte mit abgebildet haben in anderer Form. Es ist fast nichts verloren gegangen.
Hm.
Und jetzt ist ein Jahr vorbei, ein gutes Jahr. Und
ja, das kannst du hier darüber erzählen.
Ja, es hat funktioniert.
Ja.
Also es gab dann durchaus noch die erwarteten Forderungen vom Finanzamt, die durchaus auch zwischendurch nochmal mich ganz schön ins Struggle gebracht haben und wo ich dachte, ey, scheiße, jetzt schmeiße ich alles hin. Und dann aber zum Glück die Menschen an meiner Seite mich gut aufgefangen haben und ich auch wieder auf mich selbst draufgefallen bin und gemerkt habe, nee, aufgeben ist keine Option und weitergehen. Und das habe ich gemacht und ja, ich muss, also ich hätte das niemals freiwillig so gemacht, entschieden, irgendjemand aus meinem Team gekündigt. Und heute ist mein Business schlanker, effizienter und es läuft.
Hm.
Und ich bin solo selbstständig. Ich mache das alles alleine. Also ich hasse Kleinscheiß. Ich muss Kleinscheiß zwischendurch machen. Und manchmal mache ich ihn auch einfach nicht. Und dann werden Dinge liegen oder es wird kein Newsletter geschrieben. Ist dann einfach manchmal so.
Ja. Hast du dir in diesem ganzen Prozess irgendwann selber Vorwürfe gemacht?
Natürlich. Also.
Ja.
Und die habe ich dann mit in die Therapie genommen. Also.
Hast du da irgendein Learning, was du teilen kannst? Wie bist du damit umgegangen? Was hat dir da geholfen?
Körperlich das durchzufühlen.
Mhm.
Also ich meine, ich habe alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, mit bestem Wissen und Gewissen getroffen, mit dem Wissen, was ich damals hatte.
Ja.
Mit dem Wissen, was ich heute habe, hätte ich wahrscheinlich an einigen Stellen andere Entscheidungen getroffen, aber das Wissen hatte ich damals nicht. Und durch das Durchfühlen dieser Scham auch und des Verlusts und der Trauer und auch des Grolls, das ist einfach, also auch auf diesen scheiß Steuerberater.
Mm.
das Durchfühlen hat es dann ermöglicht, dass ich auch mit einer Milde und auf mich selbst wieder gucken konnte und liebevoll mit mir sein konnte. Also es ist mir relativ schnell gelungen, weil ich eben, und es ist ein großes Privileg, so viel Unterstützung dann haben zu können. Und das war auch, also ein bisschen Geld war ja noch da für den Moment. Und das habe ich investiert, aber auch in dem Augenblick.
Mhm.
Also ich habe mir genau überlegt, okay, das und das Geld ist jetzt noch da. Wie lange komme ich damit hin? Wo kann ich Kosten reduzieren? Wo kann ich Privilegien, die ich genutzt habe, auch irgendwie zurückschrauben? Wo leiste ich mir dann Dinge nicht mehr? Aber wo investiere ich dieses Geld, was noch da ist, sinnvoll? Und ich glaube, ich habe es, also meine besten Investments waren Therapie und dieses Coaching.
Ja. Ja, krass. Und was würdest du jetzt sagen, sind so für dich, ich meine, da stecken ja unglaublich viele Learnings drin in dieser ganzen Geschichte, aber was würdest du sagen, sind so deine persönlichen Learnings? Du hast gerade schon gesagt, dieses Gefühl von Sicherheit in mir selber finden. Es kann da draußen sonst was passieren, aber ne, die Sicherheit in mir selber, die bleibt immer fix quasi.
Ja.
Kann mir keiner wegnehmen oder?
Mhm.
Ja.
Na, auch mein Leben besteht nicht nur aus Business. Das ist schon auch.
Oh ja, das ist auch guter.
Ja. Also mein Leben steht auf mehreren Säulen.
Mhm.
Und da ist Business ist eine große Säule, ist eine wichtige Säule. Da steckt viel Herzblut hinter, viel, also auch Identität hinter, aber es gibt meine Familie, es gibt meine FreundInnen, es gibt Hobbys, es gibt die Natur, es gibt mich. Und das sind auch alles Säulen, die tragen. Hm. Und ich meine, es ist illusorisch, dass es nicht mal zwischendurch in der Podcast-Aufnahme klingelt.
Okay, was ist das denn?
Ach so! Okay! Ist aber, kann man nicht verpassen, würde ich sagen.
Ja, das Leben halt. Ne?
Da geschehen Dinge und irgendeine Säule wackelt immer mal. Jetzt klingelt er nochmal.
Ich bin gespannt, wie laut man das nachher hört hier in dem Mikrofon. Das ist ein guter Mikrofontest. Ich hoffe, er klingelt kein drittes Mal.
Ja, es gibt einen Ablageplatz.
Okay.
Und vielleicht kommt die Person auch gleich hier vorbei und legt es vor die Tür. Also,
solange sie nicht ans Fenster klopft und gleich noch...
Ja, kann durchaus passieren.
Kann passieren.
Das passiert auch bei meinen Seminaren. Und das ist genau das. Ich meine, es ist eigentlich an der besten Stelle, denn so ist das Leben.
Ja.
Also wir können, haben so viele Dinge nicht unter Kontrolle.
Ja.
Auch im Business nicht, im Privaten nicht. Und irgendeine Säule wackelt immer mal. Hm. Und dann ist es für mich wichtig, dass es andere Säulen gibt, die immer noch tragen.
Ja.
Und
andere Ressourcen einfach, die man auch noch hat.
Ja.
Ne? Ja. Also welche Ressourcen man auch anknapsen kann.
Ja, hätte ich mich nicht auf meinen Freundinnenkreis oder meine Liebsten irgendwie zurückfallen lassen können oder auch auf mich. Hm. Also ich bin eine Säule in meinem Leben. Und da habe ich wirklich rein investiert. Ich habe 20 Jahre gute, privat finanzierte Therapie gemacht. Ein wahnsinniges Privileg, dass ich die Ressourcen dafür zur Verfügung hatte. Gleichzeitig habe ich sehr selten Urlaub gemacht. Mhm. Ich habe mir kein eigenes Haus gekauft. Ich habe kein Auto. Also das sind auch Prioritäten, die ich gesetzt habe. Also nicht nur, natürlich, ne, um Prioritäten setzen zu können, brauchst du Privilegien.
Ja.
Derer ich mir bewusst bin und viele Menschen haben die nicht. Und gleichzeitig habe ich die Entscheidung getroffen, diese Privilegien, die ich habe, viel in mich zu investieren. Mhm. Und das war mit einer der besten Entscheidungen. Mhm. Und eben auch Zeit zu haben, um Freundschaften zu pflegen, die nicht im Business immer unterzuordnen. Ich habe Zeit, ja, ich habe wirklich Zeit auch investiert und auch Geld investiert in meine anderen Säulen.
Ja.
Und das ist wichtig. Also ich finde, gerade wenn man selbstständig ist, dass Business einfach nicht alles ist.
Ja, voll. Das ist auch ein ganz großes Learning, was ich aus meiner Therapie auch mitgenommen habe, dass das Business ein Teil deiner Identität ist und nicht deine ganze Identität. Mhm. Und es ist auch egal, ob jetzt, wenn man das Gefühl hat, dass die ganze Identität hängt am Business, man kann ja genauso das Gefühl haben, meine ganze Identität hängt an, was weiß ich, irgendeinem Hobby oder so, ist auch nicht gut.
Ja, oder an der Paarbeziehung. Ne?
Genau. Ja, genau.
Also wir sind total symbiotisch mit unserer Paarbeziehung, vernachlässigen all unsere Freundschaften.
Ja, Und auch nicht gut. Ne?
Auch also, unser Business.
Ja.
Ja, und dann zack, zerbricht die Beziehung, warum auch immer. Selbstverschuldet, fremdverschuldet, Unfall, was auch immer.
Ja, ja.
Und dann gibt es aber nichts mehr drumherum.
Ja.
Ja, also ich finde, ein gesundes Leben steht auf mehreren Säulen. Mhm.
Und was würdest du jetzt den Menschen raten, die jetzt hier zuhören oder zuschauen und die vielleicht gerade in einer ähnlichen oder in einer ähnlichen Situation stecken oder auch vielleicht irgendwann reinkommen, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, jeder von uns, der ein Business hat, wird früher oder später in eine blöde Situation kommen. Das ist einfach auch, wie du sagst, das Leben. Und wenn man jetzt nicht diese 20 Jahre Erfahrung hat, die du auch hast mit Therapie und deiner ganzen Ausbildung und so, was würdest du sagen, ist ein guter Punkt, wo man ansetzen kann, um sich vielleicht jetzt schon, auch im Voraus schon vorzubereiten, dass man dann in so einer Situation besser dasteht, oder wenn man gerade schon in so einer Situation ist, vielleicht trennen wir das. Das sind, glaube ich, zwei zu komplexe Fragen. Also die erste Frage ist, wie kann man sich gut vorbereiten, damit man trotzdem feststeht wie der Baum, den du beschrieben hast, wenn man wirklich mal in so einen Sturm kommt?
Also ich glaube, der allererste Schritt ist wirklich, sich damit zu beschäftigen, und zwar nicht nur auf kognitiver Ebene. Kognitiv kann man leicht sagen, ja, Krisen gehören dazu und Stolpern gehört im Business dazu. Das kann man kognitiv verstanden haben, aber es kann durchaus im Körper nicht angekommen sein. Mhm. Also da sich wirklich intensiv mal mit zu beschäftigen. Also auch zu gucken, wo in meinem Business bin ich auch vielleicht schon überall mal gestolpert und wieder aufgestanden. Mhm. Und was habe ich daraus gelernt? Oder welche Wunden gibt es auch noch zu lecken? Oder wo braucht es auch noch ein Pflaster? Wo sind Wunden noch nicht verheilt? Also da hinzugucken und das als ganz natürlichen Prozess des Lebens nehmen. Also ich arbeite ja ganz viel mit Kindern und Jugendlichen. Und ich vergleiche das ganz oft mit Kindern, die laufen lernen. Mhm. Also wenn wir Kinder, die laufen lernen, immer an die Hand nehmen würden, würden die nie stolpern lernen. Und die würden nie lernen, Unebenheiten auszugleichen. Die würden nie einen Berg hochgehen können, weil sie nur gerade Fläche gehen könnten. Mhm. Das heißt, Kinder müssen fallen, um diese ganzen neuronalen Vernetzungen überhaupt entwickeln zu können, um nachher auch kompliziertere Strecken gehen zu können, mhm. um diese Resilienz im Fußbett sozusagen mhm. entwickeln zu können. Und genau das kannst du vom allgemeinen Leben aufs Business auch übertragen. Also Fehlentscheidungen, dieses ständige Lehrgeld, was man immer wieder an jeder Ecke zahlt, mal in inneren Ressourcen, mal in finanziellen Ressourcen, mal in
Zeit,
ja. Verletzungen etc. Mhm. Wir zahlen alle dieses Lehrgeld. Ja, und das ist wie das Stürzen bei kleinen Kindern, die laufen lernen. Und es geht nicht darum, diese Stürze zu vermeiden.
Also man muss jetzt nicht extra stürzen, aber...
Ja. Sie kommen schon von ganz alleine.
Ja.
Sie kommen einfach.
Ja.
Und man darf auch leiden da drin und gleichzeitig, es gehört einfach dazu. Und das ist nicht nur eine Floskel, die kommt bei manchen Menschen dann wirklich einfach nur im Kopf an und rutscht aber eben nicht tiefer. Und das ist ein Problem, weil viele Menschen dann stürzen und dann sich selbst in Frage stellen und aufhören.
Ja.
Und dabei sind das die richtig guten Lernmomente, wo man was lernen kann. Gleichzeitig ist es nicht ohne Unterstützung und den richtigen Tools möglich. Also ich wäre nie an die Stelle gekommen, wo ich jetzt heute bin, hätte ich nicht Menschen in meinem Leben gehabt, die irgendwie mich unterstützt hätten, die das richtige Wissen zu mir gebracht hätten.
Und ich finde, also was ich vielleicht noch von meiner persönlichen Erfahrung teilen kann, ich bin ja vor ein paar Jahren auch durch so eine vielleicht nicht exakt gleiche Krise gegangen, aber doch durch schwierige Zeiten gegangen. Und was mein Fehler war, du hast gerade gesagt, man soll daraus lernen. Ich habe halt die falschen Sachen draus gelernt. Mhm. Ich habe halt die falschen Schlüsse gezogen, die mich bis heute sozusagen noch, limitieren oder irgendwie, ne? Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du sagst, sich Hilfe holen. Weil wenn man nämlich in so einem Loch steckt, und ich meine, ich bin eine extrem selbstreflektierte Person, aber ich bin auch eine Overthinkerin und ich habe auch einen sehr starken inneren Kritiker und ich wünschte, ich hätte mir damals zu diesem Zeitpunkt Hilfe geholt und nicht erst jetzt, weil ich Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, dass ich die falschen Rückschlüsse gezogen habe über mich selbst, über meine Identität, über was ich kann, was ich nicht kann aus dieser Krisenzeit. Mhm. Und hätte ich damals jemanden gehabt, mit dem ich gemeinsam das reflektiere, hätte ich vielleicht viel schneller gemerkt, dass ich mir da selber gerade anfange, eine Story zu erzählen, die überhaupt nicht stimmt. Mhm. Jetzt bin ich aber jahrelang mit diesen Storys erstmal durchs Leben gegangen und fange jetzt erst an zu schnallen, dass das eigentlich nicht so war, was ich mir da erzählt habe. Ja. Zumindest nicht die ganze Wahrheit war.
Ja.
Deswegen finde ich es einen guten Tipp auch zu sagen, sich Hilfe suchen, wenn man kann, in irgendeiner Form. Es muss jetzt ja nicht eine selbstbezahlte Therapie sein. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Aber vor allem finde ich auch ins Gespräch, in den Austausch zu gehen mit einer anderen Person und da einen Rückkanal zu haben, weil wenn wir hier oben alleine sind mit unseren Gedanken und noch unseren ganzen Emotionen und dem Nervensystem und allem, was da eine Rolle spielt, ich glaube, wenn das Nervensystem so überschnappt, weil man gerade in so einer Situation ist, entweder mitten in einer Krise oder man kommt gerade aus einer Krise, dann funktioniert das hier oben nicht mehr so gut. Ja,
ja, das ist genau Nervensystemarbeit.
Ja,
ne? Also
genau.
Wenn wir in einem dysregulierten Zustand sind, dann haben wir einfach auch nicht mehr so klaren Zugriff auf unsere Kognition, können nicht mehr so klar denken.
Ja.
Gleichzeitig haben wir blinde Flecken. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, um die wir uns kontinuierlich kümmern müssen.
Ja.
Also nicht erst, wenn die Krise da ist. Denn Regulationsfähigkeit ist ein Prozess, die zu entwickeln. Das ist das eine. Und dann das andere sind tatsächlich unsere blinden Flecken. Also Fehlentscheidungen passieren, weil wir blinde Flecken haben.
Ja.
Weil ich irgendwas in mir hatte, ne? Ich war unter Druck und habe mein Bauchgefühl ignoriert bezüglich dieses einen Steuerberaters. Und das habe ich mir angeguckt, damit mir das nicht nochmal passiert. Und dann zum Beispiel diese Coachin, mit der ich auf mein Business geguckt habe. Ich hatte schon so kognitiv meine ganzen Produkte und ich baue die neu so auf. Und dann hat sie nur einen Satz gesagt, wie wäre denn die Vorstellung, wenn du die nicht so, 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 so aufbaust, sondern so, 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 so. Hm. Das war der entscheidende Satz. Hm. Und damit, da wäre ich alleine nicht drauf gekommen.
Ja.
Ja. Also, ne, das hatte ich bei, also ich bin ein kluger Mensch, ich kann viele Dinge gut strukturieren, etc. Aber in dem Augenblick habe ich in meinen festen Strukturen gedacht und es brauchte den Impuls von außen.
Ja, das finde ich ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir darüber sprechen, aber ich glaube, wir haben aus dieser Geschichte schon sehr viele Dinge geteilt, die hoffentlich für die, die zugehört und zugeschaut haben, spannend und lehrreich waren und dass da viel, dass sie sich viel mitnehmen konnten und auch an der Stelle nochmal ganz lieben Dank, dass du hier so offen darüber gesprochen hast. Hättest du ja nicht tun müssen, auch wenn du das eine oder andere natürlich schon öffentlich geteilt hast, aber in einem anderen Podcast, in einer anderen Community dann zu sein und das zu teilen, ist einfach nochmal was ganz anderes. Also vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Und ich hoffe jetzt einfach, dass die Aufnahme geklappt hat. Ich bin schon ganz nervös, wenn ich jetzt feststelle, es hat nicht geklappt, dann drehe ich durch. Und sag mir aber bitte nochmal auf jeden Fall, oder nicht mir, ich weiß es ja, sondern denen, die zuschauen und zuhören, wo findet man mehr von dir? Dein Buch kannst du auch gerne nochmal kurz erwähnen. Dein hast du schon mehrere Spiegelbestseller oder einen?
Nee, einen Spiegelbestseller. Ich habe es hier sogar alle.
Ja, genau.
Kannst wir sind du ja hier mal zeigen? Bei mir im Studio. Warte mal.
Ja. Übrigens, Premiere heute. Ich glaube, das ist tatsächlich das allererste Interview, was ich face-to-face live mit einem Menschen aufnehme. Ich glaube, das habe ich in den ganzen 12 Jahren noch nicht einmal gemacht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Wer meinen Podcast schon seit 2000, schlag mich tot, wann habe ich angefangen, 17 oder 18, hört und sich erinnert und weiß, ich habe das schon mal gemacht, möge mir bitte Bescheid sagen. Aber ich glaube, ich habe es tatsächlich noch nie so gemacht.
Ja, cool. Ja. Genau, das ist mein Buch, wo du ganz viel über Nervensystem lesen kannst.
Ich halte mich daran. So,
Nervenstark verbunden.
Ja.
Oktober 2025 erschien im Knauer Verlag. Und wir haben zwischendurch auch über die SOS-Übungen gesprochen, die ich entwickelt habe, um das Nervensystem in kurzer Zeit runterzufahren, in emotionalen Stresszuständen. Und diese Übung habe ich in Kinderbücher gepackt. Die Reise des Schmetterlings, das ist jetzt hier leider eine ausgeblichene Version. Und Jona ist wütend, da sind auch die gleichen Übungen mit drin, nur in der Wutvariante für Kinder.
Ja, super schön. Einfach bei Amazon.de Kathi Bohnet eingeben, da findet man das auch alles.
Oder bei Autorenwelt.
Ja, stimmt. Entschuldigung, ja. Genau. Ja. Ich kann auch Autorenwelt noch verlinken unter dem Podcast, ja.
Ja, oder direkt auf meine Webseite, da sind die einzelnen Bücher alle individuell
umso besser,
verlinkt. Genau, also meine Webseite kathibohnet.de oder Instagram kathibohnet.de.
Genau, und dienstags zum Beispiel bringt Kathi immer alle ins Bett, habe ich gehört.
Ganz genau, das passiert in meinem Mitgliederbereich in Level 1. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Regulation First. Da gibt es auch so Basisfolgen, wo ich wirklich so ein Basiswissen auch erst einmal vermittle. Also für diejenigen, die einsteigen wollen.
Ja.
In dieses Thema ist das echt eine gute Empfehlung, da anzufangen.
Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Ich finde das Thema auch hochgradig spannend und habe mir auch vorgenommen, mich da mehr mit zu beschäftigen. Also ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Also vielen Dank nochmal fürs Teilen und vielleicht bis bald irgendwann.